Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Schaffen wir das? Das ist ja die Frage des Jahres 2015. Schaffen wir das, so viele Flüchtlinge aufzunehmen? Schaffen wir das, sie willkommen zu heißen? Schaffen wir es, ihnen eine neue Heimat zu bieten? Es wird viel diskutiert, wie das funktionieren kann. Und dabei werden Ängste offenbar. Hass, Vorurteile, Rassismus. Wir haben eine große Welle der Hilfsbereitschaft erlebt und leider auch eine Welle der Gewalt gegen Flüchtlingsunterkünfte und gegen Flüchtlinge. Von Leuten, die gar nicht wollen, dass wir es schaffen. Nicht einmal wollen, dass wir es versuchen. Was wir bei der ganzen Sache oft vergessen, es ist ja nicht so, als ob 2015 das erste Mal Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Ganz im Gegenteil. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg waren es 12 Millionen. 12 Millionen Menschen sind gekommen und das sind nur die aus den ehemaligen Ostgebieten. Warum also nicht die Fragen, die damals dabei waren? Oma Gers zum Beispiel, die würde bestimmt sagen, wir schaffen das.
Das war hier überall. Wo ein bisschen Platz war, da kam wir hin. Das gab's gar nicht. Also, nee, wir nehmen keine und wir nehmen auch keine.
Aber nicht nur nach dem Zweiten Weltkrieg kamen Flüchtlinge, eigentlich immer wieder. Immer wieder sind Menschen von woanders nach Deutschland gekommen, haben hier ein Zuhause gefunden, sind hier angekommen. In der Weihnachtsausgabe der 100 gibt es deswegen heute Abend Geschichten vom Ankommen. Eure Geschichten. Wir sind dann mal da, heißt die Sendung heute. Wolfgang Schiller ist hier, 100-Redakteur. Wolfgang, die Sendung heute ist gewissermaßen ein Weihnachtsgeschenk, ein Geschenk unserer Hörer.
Wir haben die Hörer gebeten, Mitte November Geschichten einzusenden vom Ankommen, wo sie erlebt haben, wie andere Menschen nach Deutschland gekommen sind, vor 70 Jahren oder auch nur vor 10, nach dem Bosnienkrieg oder nach Vietnam oder wann auch immer. Und tatsächlich haben einige etwas eingeschickt. Es waren jetzt nicht so viele, wie wir uns vielleicht erhofft haben. Ein paar waren es immerhin. Vielleicht sind auch ein paar verschütt gegangen. Wir haben es zum ersten Mal ausprobiert mit einer neuen Website, mit einem neuen Tool auf der Website. Das wurde extra programmiert, mit sehr heißer Nadel gestrickt. Ich hoffe jetzt nicht, dass Geschichten verschütt gegangen sind. Ich weiß von einer, die eingesendet worden ist und nicht angekommen ist. Die haben wir auf anderem Weg dann bekommen. Falls jetzt irgendjemand denkt, ich habe keine Antwort bekommen, was ist mit meiner Geschichte bekommen.
Und sie ist nicht hier in unserer Sendung?
Lieber nochmal eine E-Mail schreiben an mail@radiowissen.de. Wir bauen dann eine andere Sendung nochmal ein.
Wir hören heute eben diese Geschichten von Ankommen. Was sind das zum Beispiel für Geschichten, die uns erreicht haben?
Es sind natürlich sehr viele Geschichten von vor 70 Jahren, als die Leute von der Flüchtlingszeit nach dem Zweiten Weltkrieg erzählen. Es sind aber auch Geschichten von einem Iraner zum Beispiel, der als junger Mann gekommen ist, politisch verfolgt, dann hier versucht, einen neuen Staat zu machen. Oder eine Frau hat erzählt von ihrem Vater, der aus Ghana gekommen ist. Es haben sich auch viele beteiligt, so aus der Redaktion, die von ihren Geschichten erzählt haben.
Also ganz, ganz viele verschiedene Geschichten, ganz viele verschiedene Gründe, warum die Menschen nach Deutschland gekommen sind und ganz verschiedene Arten, wie sie sich hier zurechtgefunden haben und wie sie ein Zuhause gefunden haben hier. In vier Teilen hören wir heute, wie es für die Menschen war, hier anzukommen, warum sie ihre Heimat eben verlassen haben, was ihnen dabei geholfen hat, anzukommen und welche Probleme sie hatten. Und ich glaube, wir können echt viel lernen von diesen Geschichten. Am Mikrofon Paulus Müller. Hi.
D-Radio Wissen.
Wir sind dann mal da. Wir hören Geschichten vom Ankommen heute Abend in der 100, lernen Menschen kennen, die angekommen sind in Deutschland oder miterlebt haben, wie Menschen angekommen sind. Flüchtlinge aus den Ostgebieten direkt nach dem Krieg, in den 80er Jahren aus dem Iran, in den 90ern aus dem Balkan, aus der DDR und. Geschichten, die sich 100 Hörer erzählen lassen haben und sie uns dann zugeschickt haben. Aus dem, was da kam, hat Katrin Sielker diese Sendung gebastelt. Und wir fangen an mit dem ersten Eindruck, den die Menschen hatten, als sie kam, mit dem ersten Bild von Deutschland.
Meine erste Erinnerung, die ich an Deutschland habe, ist, dass ich Frankfurter Flughafen war. Adrett gekleidete Frauen, die mich mit irgendwelchen kleinen Wagen halt hin und her im Flughafen bringen und in irgendwelche Computer irgendwelche Sachen eintippen und eine Sprache sprechen, die ich nicht verstehe. Weil sie nicht wussten, wer ich bin und irgendwie wohl die Zuordnung verloren gegangen war. Ich bin ja ganz alleine gereist, als 5-Jähriger. Und dann ging ein riesiges Tor auf und ganz viele Leute riefen Kevan. Und das war meine erste Erinnerung. Aber tatsächlich hat mich nur mein Vater und meine Stiefmutter abgeholt. Bloß die hatten wohl den Flughafen so wild gemacht.
Mein erster Eindruck von Deutschland war grau. Ich kam aus dem Sommer in Thiele Und es war Anfang November, als ich in Gelsenkirchen ankam.
Wir sind nicht gerne nach Deutschland gegangen.
Und ich erinnere mich an diesen Wald. Da war so ein kleiner Wald um das Haus rum. Und da haben immer die Blätter gerauscht. Das weiß ich heute noch. Wenn der Winter durchging, naja, da war ich 2,5 Jahre alt. Und ich habe keinerlei Erinnerungen mehr an Hamburg. Ich weiß auch nicht, wie die Stadt gebrannt hat. Und die ganze Not, das habe ich alles vergessen. Aber an was ich mich erinnere, sind solche Dinge hier bei Frau Otten.
Ich heiße Kevan Antonika Bruni. Ich bin 35 Jahre alt. Ich wohne in Magdeburg seit neuestem und ich bin in Teheran im Iran geboren. Ich erinnere mich, kurze Zeit danach hatte ich meinen Geburtstag, da habe ich ein kleines Fahrrad geschenkt bekommen, das sozusagen auf dem Flur langgerollt wurde, in dem Mietshaus, wo wir waren. Ich kann mich daran erinnern, wie mein Vater mir gezeigt hat, wie ich Kevan auf Deutsch schreibe. Es war sozusagen das erste Mal, dass ich gelernt habe, wie ich meinen Namen schreibe.
Ja, mein Gott, als Kind, das ist, war aufregend. Das war, da haben wir mal einen Berg gesehen. Bei uns war es da alles flach. Ja, und das war auf, so haben wir, ich sag ja, als Kind haben wir das gar nicht so wahrgenommen. Und da sind wir angekommen. Da haben wir eine Nacht im Steg, im Saal oben geschlafen und nächsten Tag sind wir halt aufgeteilt worden. Das war im Wirtshaus, ja. Und das muss ich noch sagen. Wir sind angekommen und wir haben zu essen gekriegt.
Ja, mein Name ist Mechthild May. Ich melde mich mit meinem Mädchennamen. Und ich bin 1941 geboren. Das heißt, ich werde jetzt 75 Jahre alt.
Und auch dieser Schweinestall dahinter. Ne? Und da hatten die ja nur so ein Plumpsklo im Schweinestall. Ne? Oh, meine Mutter war schockiert. Also es war ganz schrecklich für sie. Dann sagt sie, und mir war immer sowieso übel und dann musste ich da noch in den Schweinestall zum Klo gehen. Also ich habe mir das nachts immer möglich verkniffen. Also das war ganz schlimm für sie. Ne? Aber wir als Kinder haben das nicht so mitgekriegt. Also wirklich ein Kulturschock. Ne?
Also meine Mutter und meine Schwester, sie kamen deutlich später nach Deutschland. Da war ich 16, meine Schwester 17 und ich hatte sie auch in der ganzen Zeit nur einmal vorher bei so einem Familienurlaub in Norwegen, wo wir sozusagen alle uns bei meinem Onkel, also dem Bruder meiner Mutter getroffen haben, hatte ich sie sozusagen das erste Mal, seitdem ich in Deutschland bin, wieder getroffen. Sie hatten jetzt natürlich auch das Glück, dass sie sozusagen einfach nach Deutschland kommen konnten mit dem Flieger.
Die haben ja gar nicht gesagt, wir hatten das wöchentliche Geld aufbewahrt und hat noch ein paar Euro gehabt, nicht Euro damals, Gulden, weiß was, sind nach Köln gekommen. Ja, haben uns in den Zug reingesetzt, sind nach Köln gekommen. Und ich kann mich gut erinnern, der Hauptbahnhof, auf einmal diese riesen Kathedrale vor dir, ne? Und wir haben beide so, mein Bruder und ich, am Staunen, ja.
In diesem Ort war kein elektrisches Licht. Wir hatten nur Petroleumlampen oder Kerzen. Kein Wasser im Haus, nur eine Pumpe, die vor der Stallung stand. Ne? Da musste man morgens, wenn man sich waschen wollte, erstmal das Wasser unten aus der Pumpe holen. Und dann, ja, dann war nur eben Waschgelegenheit. Duschen und Baden. Das war da ein Fremdwort.
Hallo, liebe Leute, ich heiße Marcel Alaybegovic, bin 42 Jahre alt, lebe jetzt seit 1999 in Deutschland, kam als Flüchtling. Jetzt bin ich ein kleiner, ernsthafter Kaffeebesitzer. Okay, ganz ernsthaft bin ich nicht. Wir kamen nach Köln und mein Bruder und ich war 17 und ich hatte meine große Liebe in Bosnien gehabt. Wir waren 2 Jahre zusammen. Sie ist mit ihrem Bruder nach Norwegen geflüchtet und jeder hat sich um sich gekümmert. Ja? Und ich bin mit meinem Bruder nach Deutschland geflüchtet. Aber wir hatten Kontakt über dem Roten Kreuz. Ja? Und ich habe meinem Kumpel dann gesagt in Köln, ich werde versuchen nach Norwegen zu gehen. Mein Bruder also bleibt hier, ich will nach Norwegen.
Ja, bin ich mit dem Zug. Morgens war ich in Frankfurt. Und dann angekommen, dann bin ich zu der Adresse gegangen, die auf dem Briefumschlag war. Dann bin ich dahin und da sagte man zu mir, oh, er ist ausgezogen, der hat da nur provisorisch gewohnt und sie wussten nicht, wo er hingezogen ist. Dann habe ich gedacht, oh, was soll ich denn jetzt machen? Ja, wo soll ich denn hingehen? Ich heiße Amadou Tijani Lawal, komme ich aus Ghana.
Mein erster Eindruck, der war in dem Bus. Das war ein Bus aus dem Westen. Der fuhr in diesen Gefängnishof und die ganzen Leute, die freigekauft wurden, stiegen dort ein und wurden von der Stasi bis zur Grenze begleitet. Auch unter der Drohung, dass wer da euphorisch reagiert, rausgeflogen wird und nicht in den Westen kommt. Die Stasi schickt dann aus an der Grenze und der Bus fuhr rüber. Erst war so bedrückende Stille und dann, als wir über diese Linie fuhren, Jubel wie im Fußballstadion. Ich bin Jakob Zöllner, ich bin 59 Jahre alt, angekommen im Westteil Deutschlands 1979.
Oh, dann bin ich einfach so gelaufen und auf einmal hörte ich jemanden nach mir rufen. Tijani, und klatschen, so. Und guckte ich, drehte ich mich um, und da stand er.
Ich weiß von meinem Vater, kurz nach dem Krieg, das kann 1946 gewesen sein, da ist auf dem Sonntagmorgen kam ein LKW mit circa 30 Flüchtlingen, und da war auch morgens der Bürgermeister da und hat dann diese 30 Flüchtlinge, die überwiegend aus den polnischen Gebieten kamen, aus den jetzt polnischen Gebieten kamen, und hat die auf Bauernhöfe verteilt.
Also mein Name ist Dorothea Dombeck. Das war von dem Ort, ja, der war nicht Bürgermeister, aber der hatte da in diesem kleinen Einöddorf das Sagen gehabt, ne? Und der hat uns dann mit dem Fuhrwerk abgeholt, ne? Er hat schon was gesprochen, aber wir haben ihn zum größten Teil nicht verstanden. Ne? Der hat so einen Dialekt gesprochen, dass man oft nicht wusste, was er überhaupt sagt.
Deutsch habe ich, muss sagen, gehasst wie die Pest, weil ich die Sprache so hart und so unsympathisch fand. Und ich bin wirklich mit ein paar Sätzen hier hingekommen und habe zwei Kinder die Sommer betreut. Ich bin Inga Hindersmann. Ich wohne in Westerköppen zurzeit, das ist Nordrhein-Westfalen. Bin 34 Jahre alt, fast 35, und komme aus Litauen gebürtig. Zu dem Zeitpunkt hat mich am meisten gestört die Kontrollen der Grenzen. Besonders von der deutschen Seite, man kam vor wie ein, der letzte, sage ich mal, Betrüger oder irgendwie Drogendealerin.
Nee, das hat uns schon Angst gemacht, denn wir haben ja von vornherein gewusst, dass wir da eben jetzt für längere Zeit bleiben müssen. Ne? Die Sprache war sehr schwer zu verstehen. Die hatten da einen ganz besonderen Dialekt.
Das war eine sehr schwierige Situation, weil ich die ganze Zeit in einem Zimmer alleine saß und draußen konnte ich nicht mit niemandem sprechen, weil ich die Sprache nicht kannte.
Das Beste war für mich natürlich der Besuch der ganzen Sehenswürdigkeiten, selbstverständlich die Domplatte, dann die ganzen Brauereien in der Altstadt, das darf nicht fehlen, ein paar Gläschen Kölsch und natürlich auch die ganzen Kneipen auf der berühmt-berüchtigten Meilen-Zülpicher Straße. Es war alles sehr positiv für mich damals.
Ja, fuhren wir da ziemlich, so einigermaßen nicht gelöst. So schnell ging das nicht. Man hatte viel zu viel hinter sich, um da gelöst zu sein. Aber wir hatten einige Zeit, um bis nach Gießen zu fahren. Und es war ein sehr schöner Frühherbsttag. Es schien die Sonne, es waren so um die 20 Grad warm. Es war sehr angenehm. Und ab da gab es dann auch ein bisschen Musik in dem Bus. Der Busfahrer drehte da irgendwas auf. Und das werde ich nicht vergessen. Das ist zwar nicht mein Stil, die Musik, aber da war irgendein Song von John Travolta und dazu fuhr der Bus irgendwelche Serpentinen im Sonnenschein. Vergesse ich nie.
fällt mir immer wieder ein, wenn ich daran denke. Habe ich immer dieses Lied im Kopf. Wir fuhren nach Gießen rein und kamen in einem Stadtrandgebiet und dort war da waren US-Soldaten untergebracht. Und es war schlagartig so, als ob ich in so einem amerikanischen Film war. Der Bus bog um eine Ecke und wir fuhren plötzlich durch Straßen, wo so kleine Basketballplätze waren, wo völlig überraschend schwarze Jugendliche Basketball spielten. Die Straße war voller amerikanischer Autos und man sah die Leute mit diesen großen braunen Papiereinkaufstüten rumlaufen. Und es war ein ganz verblüffender Eindruck, so ganz plötzlich in so einem amerikanischen Film zu sein für eine Minute lang. Werde ich nie vergessen. Ich wurde plötzlich in eine wunderschöne Welt katapultiert. Vor allem gerade auf dieser einen Minute da durchzufahren, das war so überraschend exotisch. Und da hatte ich auch das Gefühl, mir steht die Welt offen. Und ich kann aus meinem Leben alles machen.
Also ich habe zum Beispiel meine Schwester mit zu meinen damaligen Freunden genommen. Die hingen da rum auf Sofas, gab einen Flipper und so und man hing halt ab. Hallo Freunde, das ist meine Schwester. Schwester, das sind meine Freunde. Und dann sind wir irgendwann nach ein, zwei Stunden gegangen und dann so, du hast ja unfreundliche Freunde oder unmögliche Freunde. Und ich so, wieso? Das sind doch ganz nette Leute und so. Ich finde die super. Ja, was war? Im Iran würde man halt sagen, hallo, wer bist du denn? Ach, schön, dich kennenzulernen. Ja, wir haben schon so viel von dir gehört. Oh, du bist toll, ja, setz dich, ja, schön, erzähl mal, keine Ahnung. Ja, am Niederrhein ist das dann halt eher so, ja, hallo, oh, Tag. Und das war's.
Ich erinnere mich noch, also, was die mitgebracht haben. Myrtenstöcke, das war ja das ganz wichtig, dass sie Myrtenstöcke dabei haben. Eine Grünpflanze, Myrte, und die hat sie gezüchtet. Das war ja hoch und heilig, der Ida. Das ist in Schlesien so. Also das flechtet man in die Brautkrone rein. So was muss ich vorstellen. Die gehen an und nehmen ein Myrtenstück mit.
Der hat mir Geld ausgeliehen. Wir haben alles ausgerechnet. Bis nach Kiel mit dem Zug und von Kiel aus mit dem Schiff, mit der Fähre nach Norwegen. Aber ich hatte damals diesen Pass ja nicht mehr eigentlich, mit dem konntest du gar nicht mehr so richtig verreisen, weil es war Krieg, du brauchtest Visum überall. Und so an der deutsch-dänischen Grenze kam die Kontrolle, die haben meinen Pass gesehen. Sie haben zu mir gesagt, sie können nicht nach Norwegen, sie werden jetzt hier als Flüchtling bleiben, entweder gehen sie zurück zu ihrem Bruder oder wir stecken euch in so ein Asylheim.
Und kam ich am 25.09.1979 im Westen an, zunächst im Notaufnahmelager in Gießen. Das war für mich erstaunlich angenehm. Das gehörte wohl zum BND. Also der Bus fuhr da rein und hinter uns gingen die Tore zu. Aber das waren wir vom Knast gewöhnt, hat uns also nicht abgeschreckt, also mich auch nicht. Wir konnten zunächst nicht raus, 3 Tage lang. Wir mussten beim BND aussagen über das, was wir alles im Knast erlebt hatten, wen wir dort kannten, wie es da aussah, auch zum Beweis dafür, dass wir tatsächlich aus diesem Gefängnis kamen und nicht von der Stasi als Spitzel mit in diesen Bus geschmuggelt wurden. Nachdem der BND mit uns fertig war und uns für okay befunden hatte, konnte jeder gehen, wohin er wollte. Ich wollte nach Berlin, hatte aber noch keine Papiere und die Leute, die nach Berlin wollten, wurden geflogen. Ja, und eine knappe Stunde später bin ich in Berlin-Tegel gelandet. Das war mein erster Flug überhaupt und auch der schönste Flug meines Lebens.
D-Radio Wissen hier, die 100 mit unserer Weihnachtssendung. Geschichten vom Ankommen gibt es heute Abend. Geschichten, die unsere Hörer uns geschickt haben. Kevan haben wir schon kennengelernt. Er kam mit 5 Jahren alleine mit dem Flugzeug aus dem Iran nach Deutschland. Jürgen haben wir kennengelernt aus der DDR. Er fühlte Freiheit, hat er erzählt, als er dann im Westen war, als er im Zug nach Gießen fuhr. Oder Christa, die ihre Heimat Chile verlassen hat und Deutschland erstmal ja wirklich unsympathisch fand. Sie und all die anderen, deren Geschichten wir heute Abend hören, hatten natürlich Gründe, warum sie nach Deutschland gekommen sind. Inga zum Beispiel, die Frau aus Litauen, fand ja die deutsche Sprache erst furchtbar. Die vielen Kontrollen und so. Aber dann war es das Land selbst, das sie zum Hierbleiben bewegte.
Ganz lange Geschichte. Als erstes Mal bin ich hier hingekommen als Au-pair-Mädchen. Und zwar in den Sommerferien während meines Studiums. Es ist so, wenn man einmal probiert hat, kann man nie lassen. Es ist eine Sucht geworden für mich.
Wir sind nicht gerne nach Deutschland gegangen.
Nicht gerne nach Deutschland gekommen, denn ich wollte meine Familie nicht verlassen, meine Eltern nicht verlassen, meine Freunde nicht verlassen und außerdem mein Land nicht verlassen. Ich bin dort geboren, aufgewachsen. Für mich ist mein Land das Wichtige gewesen und was sollte ich in Deutschland?
Ich wollte mein Leben freigestalten können und meine Möglichkeiten nutzen, die in mir veranlagt sind. Ich wollte aus meinem Talent Kunst zugestalten, was machen können. Das hätte ich in der DDR nicht gekonnt. Zumindest, da waren die Bedingungen viel zu schlecht für ein Kunststudium zum Beispiel. Nur für jedes Studium musste man 3 Jahre Militärdienst geleistet haben. Das war zwar nicht offiziell festgeschrieben, aber bei der Vergabe der Studienplätze war das ein Kriterium für die Auswahl. Und diese Leistung wollte ich nicht erbringen.
Wir sind 1970 nach Deutschland gekommen, weil in Thiele in diesem Jahr Präsidentschaftswahlen stattgefunden haben. Ein sozialistischer Präsident, Salvador Allende, gewählt worden ist, dessen Programm beinhaltete die mögliche Enteignung vieler Firmen, so wie das auch Hugo Chavez in Venezuela gemacht hat und Evo Morales in Bolivien. Mein Mann arbeitet zu der Zeit in einem deutschen Ingenieurbüro, also aus der Bundesrepublik. Und dieses Büro hat sich ebenfalls, oder diese Firma hat sich ebenfalls wenige Wochen nach der Wahl aus Chile zurückgezogen, sodass mein Mann arbeitslos wurde.
Also wir waren ja nun aus Deutschland, wir waren aus Hamburg und wir sind vor den Bomben geflohen. Meine Mutter hat einen Instinkt gehabt, das habe ich immer bewundert. Die ist in der Nacht, bevor unser Haus dem Erdboden gleichgemacht wurde, raus aus der Stadt. Die ist erstmal ins Umland gefahren und hat dort gewartet. Und dann haben sie am nächsten Abend eben gesehen, was da los war. Das war am 28. Juli. Und dann haben sie gesehen, dass die Stadt brannte. Und sie haben ja auch die Flugzeuge gesehen. Da sind ja 700 Bomber gekommen und haben die Stadt angegriffen.
Es gab einen Fluchtversuch aufgrund meiner ganzen Erfahrung, die ich vorher hatte. Am 1. August 1977 bin ich mit noch 8 anderen Leuten zusammen, eine Gruppe gebildet und ich habe einen Reisezug, der von der Ostsee kam, notgebremst. Und wir hatten dann die Absicht, an diesem Tag, an dieser Stelle, die Sperranlagen zu überwinden und im Westen anzukommen. Ist uns aber nicht gelungen. Wir wurden festgenommen und in die Stasi-U-Haft gefahren. Aufgrund dieser ganzen Verhöre gab es eine Gerichtsverhandlung, die eine Farce war, und dann ein Urteil. Und ich saß, mein Urteil waren 6,5 Jahre. Und ich hatte dann das Glück, nach dem Drittel der Zeit, also 2 Jahren und 2 Monaten, freigekauft zu werden und befand mich dann eines Tages in einem Bus, der über die Grenze nach Westen fuhr, mit anderen ehemaligen politischen Gefangenen zusammen. Und kam ich am 25.09.1979 im Westen an, zunächst im Notaufnahmelager in Gießen.
Und die Trümmer rauchten und sie wussten nicht, was mit ihren Eltern war, ne? Und da hat meine Mutter gesagt, so, jetzt ist Schluss. Sie hat also meine Kinderkarre genommen und einen kleinen Koffer darauf gelegt und nur die Sachen, die wir so anhatten, so sind wir dann raus, ne? Und sind also Richtung Rahlstedt gefahren. Da hatten wir noch Verwandte, die also etwas außerhalb wohnten und da haben wir dann eben die nächste Nacht verbracht. Und als dann wieder angegriffen wurde, das waren dann unsere Häuser, das wussten wir aber nicht, da ist sie noch einen Ort weiter rausgefahren. Und meine jüngste Tante, die war damals 17 Jahre alt. Und da sagt meine Mutter, die war weiß wie die Wand. Die war
Also die wusste gar nicht, ob sie das packen würde. Ne?
Das Ingenieurbüro hat meinem Mann dann einen Job angeboten in Deutschland, präzise in Gelsenkirchen, um für sie weiterhin zu arbeiten. Und aus dem Grunde haben wir unser Land verlassen und sind nach Deutschland gekommen.
Bei den Gastarbeitern hat man den einen oder anderen kennengelernt. Viele haben bei Karmann gearbeitet und da ist man schon mit dem einen oder anderen persönlich ins Gespräch gekommen oder hat sie dort kennengelernt. Karmann war ein Automobilhersteller in Osnabrück und dieser Kontakt kam über Studenten oder Mitstudenten, die in einer Wohngemeinschaft lebten, in deren Nähe eben auch türkische Mitarbeiter von Karmann lebten und so kam man einfach so ins Gespräch. Eine etwas andere Kultur als unsere. Die Treffen mit den Türken fanden ja ohne deren Frauen statt oder getrennt davon. Das war das, was erstmal schon mal auffiel, was sich aber nachher auch etwas geändert und gelockert hat.
Ich bin von Iran erstmal nach Türkei quasi gelaufen und auch so ein bisschen mit dem Auto gefahren über den Berge und Grenze und ich konnte auch nicht meinen Reisepass vorlegen, weil ich politisch verfolgt war. Und dann von Türkei, ich war 3 Tage in Istanbul und dann von da aus bin auch durch Grenze weiter nach Griechenland, weil ich mich nicht so in Sicherheit gefühlt habe in der Türkei. Und dann, ich war einen Monat in Griechenland und Deutschland wurde mir angeboten. Ich habe in Griechenland eine Schmuggler quasi gefunden und habe mir einen gefälschten Pass machen lassen und da wurde mir gesagt, dass Deutschland das einzige Land ist, was ich dich so mit Sicherheit, mit Garantie kann ich dich in Deutschland absetzen. Du kannst aber auch irgendwo anders, kann ich dir aber keine Garantie geben. Und dann da dachte ich mir, das ist so dann logischer oder besser, wenn ich doch nach Deutschland dann.
Ein Jahr weg von zu Hause und da ich schon vorher 3 Sommer in Deutschland war. Es ist so, wenn man einmal probiert hat, kann man nie lassen. Und dann kam ich halt 2003 ab September nach Westerkappeln, um mein europäisches freiwilliges Jahr zu machen. Ich habe bei einer Ganztagsschule oder sozusagen Nachmittagsbetreuung meinen freiwilligen Dienst gemacht. In dem Jahr hat sich so ergeben, dass ich meinen zukünftigen Mann kennengelernt habe.
Das ist nicht mein Ziel. Ich bin zum Studium gekommen. Deshalb wollten wir uns treffen, um zu diskutieren, was wollen wir denn studieren, wie wollen wir vorgehen und so. Also ich bin zwecks Studium nach Deutschland gekommen. Und als das noch nicht klappte, dann bin ich nach Frankreich gegangen.
Wo die Liebe hinfällt. Zu Anfang dachte ich, naja, weiß man nicht, was weiter passiert. Also man weiß ja nie, und das war ja März. Mein Freiwilligendienst ging August zu Ende. Ja, habe ich gedacht, bevor irgendwas schief geht, ich fange ein Masterstudium hier in Osnabrück zu machen. Und dann bin ich erstmal hier in Deutschland geblieben, bis Ende 2006. Damals hatte ich dann Ende 2006 mein Masterstudium abgeschlossen. Und ich weiß nicht, heutzutage kann ich nicht erklären, warum. Wir haben mit meinem Mann entschieden, nach Litauen zu gehen.
Also ich bin seit 2 Jahren hier in Deutschland. Und ja, ich hatte nichts zu tun zu Hause. Ich wollte Deutsch lernen, hatte keinen Job. Ja, das war der richtige Moment, glaube ich. Und ja, ich bin hier gekommen. Ich komme aus Valencia.
Angereist bin ich im Juli 1973. Von Libyen aus bin ich mit dem Schiff, aber Luxusschiff, ja, Passagierschiff. Und damals hat es ungefähr $100, war nicht teuer, habe ich bezahlt. Ich war mit einem Freund von mir, Armiau hieß er. Wir sind dann von Tripoli aus erst nach Sizilien, ja, und dann Rom. Dann sind wir zu der österreichischen Botschaft gegangen, haben wir Visum gekriegt, Transitvisum, weil unser Ziel war Deutschland.
Also wohin wir mit dem Flüchtlingszug fahren sollten, das ist gar nicht gesagt worden. Ne? Es hat erstmal geheißen, wir fahren erstmal ein Stück weiter weg von der Front. Also in dem Zug haben wir dann ungefähr 14 Tage verbracht. Also es war eine sehr harte Zeit. Vor allen Dingen, wir hatten ja nichts zu essen und auch so keine Waschgelegenheit. Und das war sehr schlimm, weil wir nur 10 Sitzplätze hatten und weiterhin keinen Platz irgendwie zum Schlafen. Zum Glück hatte meine Tante eine Hängematte mitgenommen für das kleine Kind. Ne?
Was auch der Fall war, dass ich dann 10 Monate in Flensburg Flüchtling war. Und das ist eine sehr lustige Geschichte. Ich habe da als Hausmeister gearbeitet, ja, und auch für eine Kirche. Und der Priester, der hat sich meine Geschichte angehört, ja, und er meinte zu mir, weißt du was, ich werde deine Freundin aus Norwegen für 3 Monate hier einladen. Ja, okay, dann kam sie für 3 Monate, was machen wir jetzt? Ich kann nicht als Flüchtling nach Norwegen, sie kann auch nicht hier bleiben, wir haben uns erkündigt, weil die war schon in Norwegen als Flüchtling. Okay, was machen wir? Die dritte Option, wir gehen woanders. Wir hatten Freunde auch in der Schweiz, weil, weißt du, damals war das der Fall, dass alle Flüchtlinge überall verstreut waren.
Wo ich damals meinen Freund kennengelernt habe, beziehungsweise jetzt irgendwann, Mama hat sofort irgendwie gesagt, ja, dann ist jetzt sowieso alles klar. Und sie waren natürlich total überrascht, dass wir nach Litauen kamen. Haben sich auch riesig gefreut, aber nach diesen alle Jahren, also besonders mein Papa hat immer gesagt, ich verstehe nicht, was ihr hier in Litauen überhaupt macht. Ihr seid so, ihr habt nicht alle Tassen im Schrank, hat immer gesagt, was macht ihr in Litauen?
Und dann sollten wir erst nach Schlesien. Da sagte meine Mutter, nein, also in den Osten gehe ich nicht. Also mein Vater war ja in Russland an der Front, in Südrussland. Der Osten war ihr gar nicht geheuer, da gehe ich nicht hin. Und dann haben sie Kontakt mit dem Josef Orgas aufgenommen. Das war ja ihr Bruder, ihr ältester Bruder. Der war ja in Meppen als Adjunkt. Und der hat dann gesagt, ja, ich kenne da viele Bauern. Und da erzählt meine Mutter immer, wie sie bei Vesta im Straßengraben gesessen haben und auf meinen Onkel gewartet haben, der ihnen dann zeigen sollte, wohin sie kommen.
Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt, dass ich Sehnsucht nach meiner Familie hatte und mein Mann ist Gastronom und hatten wir so ein bisschen im Hinterkopf, vielleicht können wir in Litauen was aufbauen, da ich direkt von der Ostsee komme, sozusagen. Schöne Kulisse, Strand. Man hatte so alles ein bisschen im Hinterkopf. Wir haben gedacht, okay, probieren wir es. Wir sind noch jung. Wenn wir es nicht probieren, wissen wir es nicht.
So um den 12. Februar, da hieß es, jetzt müssen die Frauen und die Kinder auch weg. Ja, wir sind geflohen, weil die Front immer näher rückte.
Ich bin mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen, 1985. Und mein Vater war geflohen, ein paar Jahre nach der Islamischen Revolution. Als Schriftsteller hat er einen gefährlichen Beruf, musste fliehen. Er ist halt teilweise halt mit dem Pferd halt über Kurdistan, Türkei hierher, über die DDR noch. Und dann, als er sozusagen als alleinstehender Mann sozusagen hier einen Platz gefunden hatte, dann hat er mich halt sozusagen nachgeholt und ich bin quasi bequem mit dem Flieger von Teheran nach Frankfurt dann geflogen.
Wir haben uns in den Zug gesetzt und sind nach Geneva gefahren, ja, zu ihm. Und dann hat er uns, oh, das war wirklich so lustig, der meinte, wir gehen jetzt zur Polizei. Ihr sagt, ihr seid einfach aus Bosnien gekommen mit einem LKW, ihr habt keine Ahnung, LKW-Farbe, nichts. Ihr sagt, ihr hattet so Trauma. Die haben uns gar nicht gefragt. So, dass wir von 93 bis 97 in der Schweiz war ich mit meiner Freundin, aber die Schweizer waren so, sie haben ja von Anfang an gesagt, sobald der Krieg zu Ende ist, ihr müsst alle raus. Und das war wirklich so, das waren 4 verträumte Jahre in der Schweiz, die man vergeudete Jahre, ja. Der Krieg war auf einmal vorbei, die schicken alle Leute zurück, was machen wir jetzt?
Also es ging dann weiter durch Prag, da hatten wir auch schon 2 Tage nichts Warmes zu essen bekommen. Und da erwartet uns das Rote Kreuz mit warmem Essen. Und als wir in den Bahnhof einfuhren, hörten wir auf einmal diese Rehen heulen. Und da kam sofort der Befehl, wir müssen weiter, denn es wäre zu gefährlich, wenn es bombardiert würde.
Ja, die aus den Großstädten kamen, die kamen ja mit dem Zug und verteilten die sich auf die Dörfer und haben dann Kartoffeln geholt und Getreide und alles Essbare, was man in der Großstadt nicht kriegen konnte. Meine Oma sagte damals immer, einen Teller Getreide kann man für jeden, auch wenn wir noch so wenig haben, aber einen Teller Getreide geben wir für jeden ab.
Ja, und von Prag ging es dann weiter nach Pilsen, auch eine Stadt in der Tschechoslowakei. Und die Zugbegleiter, die dabei waren, die hatten sofort gesagt, also hier in Pilsen bleiben wir nicht. Wir möchten weiter rüber nach Deutschland. Ne? Und da haben wir dann 2 Tage da gestanden und haben keine Kohlen bekommen, noch nicht mal Kohlen, um den Zug zu heizen. Und das war ja bitterkalt in der Nacht überhaupt. Ne? Und da wollten die rüber nach Bayern.
Was war der Fall? Sie war schon Flüchtling dort. Sie haben sie wieder aufgenommen, ich durfte nicht. Nach 8 Jahren Zusammenleben, überall in Europa, sie ging nach Norwegen aus der Schweiz, ich nach Bosnien wieder zurück. Ja, okay, wir hatten Kontakt aufgenommen. Dadurch, dass meine Eltern, meine Mama ist Kroatin, mein Papa Bosnien, ich durfte 2 Pässe haben, ja, ganz legal. Und mit Kroatien kannst du überall verreisen, für 3 Monate. Und so, dass ich zuerst nach Hause gefahren bin, wieder zurück nach Bosnien, kroatischen Pass über meine Mama bekommen und sie zu Besuch nach Norwegen. Und dann wieder die gleiche Strecke damals, wo die Polizei mich in Flensburg gestoppt hat. Jetzt fahre ich ganz normal mit meinem Pass. Die lassen mich mit der Fähre nach Norwegen. Was passiert? Ich zeige meinen kroatischen Pass, Polizei zur Seite. Ja, okay. Dann haben sie mir gesagt, sie dürfen hier 3 Monate bleiben. Wenn sie nicht rausgehen, werden wir sie persönlich wieder zurück nach Deutschland bringen. Ja?
Ich spreche jetzt noch von einem Flüchtling, der uns dann jetzt noch erzählte, dass, wo er früher aus den polnischen, jetzt polnischen Gebieten nach hier gekommen ist, war er auch ein halbes Jahr unterwegs mit seinen Eltern. Wie gesagt, sein Vater war ja auch noch im Krieg und mit seiner Mutter hier hingekommen. Und wir haben da mit ihm gesprochen über seine Schulbildung, wie das denn gewesen wäre. Ja, sagte er, er wäre ab dem 4. Schuljahr nicht mehr zur Schule gewesen. Da war Schluss, da kam die russische Front und dann mussten sie abhauen. Aber er hat noch öffentliche Ämter bekleidet, der ist schlau, der Mann.
Und 2008 haben wir erstes Kind bekommen, da war ich 2 Jahre im Mutterschutz. Und hatte natürlich viel Zeit, um wieder mal Deutschland zu besuchen und hier die Zeit zu verbringen. Und da habe ich gemerkt, wie gut es mir hier geht, also so seelisch, emotional und wie unzufrieden ich in Litauen bin und wie mich alles gestört hat auf einmal. Die Menschen, also diese ganze Unordnung, Chaos. Und da habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr weiter. Ich wurde auch immer kranker, so berufsbedingt. Und dann habe ich gesagt, nein, wir gehen jetzt zurück nach Deutschland.
Dann haben wir uns 3 Monate in Oslo, sie war Flüchtling in Oslo, habe ich sehr schöne Zeit gehabt, aber nach 8 Jahren mussten wir uns trennen, weil ich konnte da nicht bleiben. Ja? Was mache ich? Ich gehe zurück wieder zu meinem Bruder.
Marcel ist weg aus Bosnien und dann quer durch Europa, um schließlich irgendwann doch nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen. Ich glaube, so viele gab es noch nie wie heute Abend. 19 Menschen kommen heute zu Wort in dieser 100. In der Weihnachtssendung, die uns unsere Hörer geschenkt haben, indem sie Menschen das Mikro oder das Smartphone unter die Nase gehalten haben. Menschen, die angekommen sind in Deutschland oder Menschen, die dabei waren, als Menschen angekommen sind, irgendwann in den letzten 70 Jahren. Denn das Phänomen Flüchtlinge ist ja kein neues Phänomen hier in Deutschland. Wir haben schon einige Menschen kennengelernt und gehört, warum sie ihre Heimat verlassen haben. Christa zum Beispiel, die aus Chile weg musste, weil ihr Mann, ein Ingenieur, keine Arbeit mehr fand da. Kayvan, der als Kind alleine im Flieger nach Deutschland kam, weil sein Vater in Iran politisch verfolgt wurde und hier Asyl gefunden hatte. Inga aus Litauen, die eigentlich gar nicht bleiben wollte, sich dann aber in Deutschland und einen Deutschen verliebt hat. Tijani aus Ghana, der über Libyen geflohen ist, damals noch mit einem echten Passagierschiff und nicht mit lebensgefährlichen Schlauchbooten. Er wollte eigentlich nach Deutschland kommen, aber ist dann erstmal nach Paris gegangen. Wir haben auch von Menschen gehört, die versuchen, das Ankommen einfach zu machen. Anke zum Beispiel, die eine Willkommensklasse unterrichtet. Oder Oma Gers, die dabei war, als in ihrem Dorf nach dem Krieg plötzlich viele, viele neue Nachbarn waren. Nur ist das Herkommen ja das eine. Das andere, wie ist das mit dem Ankommen und dem Dableiben? Wie richtet man sein Leben ein in einem fremden Land, einer fremden Kultur? Wo und wann klappt das gut? Und wo und wann knirscht es auch mal?
Es ist nur benachrichtigt worden, es kommen wieder welche und die und die und die und die fahren hin und holen die ab. Und sie sind ein paar Mal hingefahren und haben halt keine mitgebracht, weil die schon anderweitig verteilt waren. Und dann kam er mit einem Wagen voll Leute. Da muss mein Vater gesagt, um Gottes Willen, wo der war denn die alle hin?
Der war hier überall. Wo ein bisschen Platz war, da kam er hin. Nicht, das gab es gar nicht. Also, nee, wir nehmen keine und wir nehmen auch keine. Also da müssen die ja wirklich keinen Platz haben, ne? Da wurde gar nicht nachgefragt.
Die Reaktion der Deutschen war sehr unterschiedlich. Viele Menschen haben uns, besonders in Gelsenkirchen, sehr geholfen. Allerdings habe ich leider auch sehr negative Erfahrungen dort gemacht.
Ja, die haben sich alle zusammen fremd gefühlt. Die hier kamen, die waren fremd und hier, die waren auch fremd. Gegenüber.
Das war alles fremd, also fremdes Land, fremdes Kultur, fremdes Wetter, fremde Leute und die Sprache, alles. Genau, und das war mir klar, dass ich nicht mehr nach Iran zurück kann, weil ich so politisch verfolgt war und habe dann versucht, irgendwie mich unter Menschen und auch so eine Gesellschaft ja, integrieren, ob das, weiß nicht, ob das so ein gutes Wort ist, aber ja, und dann versucht, die Sprache so zu lernen.
Ich habe mich immer als Außenseiterin gefühlt. Vielleicht hatten wir auch die falschen Bekannten, die sich überhaupt nicht für das interessierten, was wir erlebt hatten oder wenn wir mal was aus unserer Heimat erzählten. Es war sicherlich nicht deren Schuld, sondern es war halt so. Aus dem Grunde hat sich unser Freundeskreis auf Chilen reduziert, was eben dazu geführt hat, dass ich wenig mit Deutschen zu tun hatte. Und was sicherlich auch dazu geführt hat, dass ich lange mich nicht wohlgefühlt habe in Deutschland.
Ich erinnere mich, dass ich halt im Kindergarten war, in der Grundschule. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich kein Deutsch konnte am Flughafen, dass ich gelernt habe, wie ich meinen Namen schreibe auf Deutsch. Und dass ich gelobt wurde, wie gut mein Deutsch ist. Also ich erinnere mich nicht daran, dass ich irgendwelche sprachlichen Probleme hatte, dass ich irgendwie die Sprache gelernt habe. Das muss ratzfatz gegangen sein.
Mein Vorteil war, dass als ich nach Deutschland kam, schon Deutsch sprechen konnte. Der Grund ist, meine Eltern sind vor dem Zweiten Weltkrieg schon nach Südamerika ausgewandert. Ich habe dort als Lehrerin an einer Grundschule für Kinder von spanischen Gastarbeitern gearbeitet. Und der Direktor hat darauf gedrungen, dass die spanischen Kinder Pause haben, aber nicht zusammen mit den deutschen Kindern, weil die spanischen Kinder Läuse haben und schmutzig sind. Er war also sehr negativ allem, was aus dem Ausland kam, eingestellt. In Bayern machten meine Kinder und ich auch negative Erfahrungen während der Kindergartenzeit. Von den Kindergärtnerinnen des katholischen Kindergartens in München wurde mir nahegelegt, keine deutschen Kinder einzuladen und auch zu keinem Geburtstag von deutschen Kindern zu gehen, da wir Ausländer wären und nicht bayerisch sprechen.
Naja, Sprache findet ja nicht nur mit dem Mund statt, sondern wir machen ganz viel mit Händen, mit Füßen, mit Malen, mit Bildern, mit Zeigen. Manchmal gehe ich mit denen durchs Schulhaus, wenn ich ihnen irgendwas erklären will. Neulich hatten wir das Thema eben Advent und dann wollte ich ihnen erklären, was ein Adventskranz ist, weil das ja so eine typisch deutsche Tradition ist. Und dann mussten wir im Schulhaus erstmal einen suchen, weil es anders gar nicht ging. Also wir versuchen viel mit Zeigen zu machen und mit Bewegungen und mit Bildern. Ich bin Anke Vollmer, ich wohne in Berlin und ich unterrichte am Robert-Blum-Gymnasium. Und das Robert-Blum-Gymnasium hat jetzt ganz neu eine Willkommensklasse bzw. Vorbereitungsklasse. Wir haben Kinder aus dem Balkan, aus Rumänien, aus Serbien, aus Albanien. Wir haben aber auch Kinder aus Syrien und wir haben Kinder aus Portugal und aus Litauen. Also auch durchaus sehr viele europäische Flüchtlinge, eher Wirtschaftsflüchtlinge sind das dann. Und aber auch zwei syrische Kinder, genau. Und ein afghanisches Mädchen haben wir auch. Und sie sprechen alle unterschiedliche Sprachen. Eigentlich spricht keiner von ihnen Englisch. Also wir haben keine Lingua Franca, mit der wir uns verständigen können, leider.
Ich erinnere mich jetzt nicht an irgendwelche Probleme, die ich sozusagen auf meine Zuwanderungsgeschichte beziehen würde. Ich habe zum Beispiel noch mein Zeugnis von der zweiten Klasse, wo die Lehrerin beschreibt, dass ich, keine Ahnung, zu spät komme, nicht aufmerksam bin, dass ich Gedanken verloren bin, dass ich mit den anderen Kindern nicht so interagiere, dass wenn ich denn mitmache, aber auch die Aufgaben sehr gut löse. Da steht aber zum Beispiel nicht drin, dass ich mit der Kultur nicht klarkomme oder die Sprache nicht verstehe oder sowas.
Was für sie ganz schwierig ist, dass sie halt tagtäglich die Erfahrung machen, dass ihre eigene Sprache plötzlich nichts mehr zählt und nicht mehr wichtig ist und dass sie mit der vor allem auch überhaupt nicht weiterkommen, weil eben keiner von denen eine Sprache spricht, die wir hier in Deutschland lernen.
Ich habe dann Deutsch gelernt und man hat dann versucht, mich zu vermitteln, einen Ausbildungsplatz für mich zu finden. Hat nicht geklappt. Ja, dann bin ich nach Paris gegangen. Und in Paris, da ich Kunststickerei kann, am ersten Tag konnte ich schon arbeiten in Paris und habe auch nicht schlecht verdient. Aber das ist nicht mein Ziel. Ich bin zum Studium gekommen.
Das war keine leichte Zeit für mich, weil du bist auf einmal ohne Familie. Mama kocht nicht mehr. Ich habe damals als Hausmeister gearbeitet, eine D-Mark pro Stunde. Aber immerhin, das war ja Spaß, ja. Und ich habe noch 350 D-Mark bekommen, Sozialhilfe im Monat, Flüchtlingshilfe und Essen da in dem Asylheim. Und ich hatte mein Zimmer, ich habe mir einen gebrauchten Fernseher gekauft, ich hatte meine kleine Welt aufgebaut.
Ich hätte zwar gerne noch weiter in der Stadt rumgeguckt, aber wir mussten uns erstmal melden, das war wichtig für das ganze Anfangsprozedere. Ja, und da haben wir dann Räumlichkeiten zugewiesen bekommen, die erinnerten ein bisschen ans Gefängnis, aber man konnte da raus. Also das waren Militär-Doppelstockbetten, das waren jeweils für 6 Leute, also 3 Doppelstockbetten und Spinde und ansonsten allgemeine Sanitäranlagen auf dem Flur. Wer war aber okay, da wir solche Zustände gewöhnt waren im Knast, war okay und hat mir nichts ausgemacht. Ich war jedenfalls froh, neu anfangen zu können und wir konnten das Lager jederzeit verlassen.
Hier war ein richtiges Lager, war hier früher. Und am Abend haben die Schiffe Klavier gespielt und das hörte sich so toll an. Also ganz ideal war das. Haben wir draußen gesessen auf der Stühle und dann haben wir mitgesungen, so die Lieder. Ja, nee, das, hingegangen sind wir dann nicht.
Wir hatten zu Anfang jede Menge Rennereien. Man musste sich also arbeitslos melden, man musste sich krankenversichern, man musste auch Gesundheitsschick erstmal über sich ergehen lassen, um zu wissen, ob man irgendwelche Krankheiten einschleppt, was auch immer, oder ob man dringend medizinische Hilfe braucht. Und bis das alles durch ist, zum Beispiel konnte man auch einen Wohnberechtigungsschein beantragen und verschiedenste Dinge. Zunächst, man kam ja ohne irgendwas an. Man hat also so auch eine Grundausstattung an Kleidung bekommen. Das waren aber nicht übrigens gebrauchte Sachen wie aus der Altkleidersammlung fürs Rote Kreuz, sondern das waren alles neue Sachen. Also man konnte sich 1-2 Hosen, ein paar T-Shirts, Schuhe auch, wenn die, die man hatte, kaputt waren. Irgend so eine Art Jacke oder Anorak. So eine Grundausstattung, dass man neue Klamotten hatte.
Der ganze Lauf, die ganzen Sachen mit den Behörden, die Bürokratie, das war für mich überhaupt nicht so kompliziert, weil ich eigentlich immer sehr schnell kapiert hatte, worum es ging. Das war so, dass ich schon damals relativ gut Deutsch sprechen konnte. Ich habe bereits mein Germanistikstudium in der Ukraine angefangen Und dementsprechend hatte ich gar keine sprachlichen Schwierigkeiten, keinerlei Barrieren.
In Paris habe ich auch das Deutsche nicht vernachlässigt. Ja, und bin ich dann zurück. Und mittlerweile, als ich hierher kam, 1973, gab es kein Visum. Und wenn ich die Prüfung bestehe, sollte ich dann zurückgehen und ein Studentenvisum beantragen. Dann bin ich gekommen, habe ich die Prüfung bestanden, ganz gut, sehr gut bestanden. Dann habe ich gedacht, warum soll ich denn wieder nach Paris? Wenn der Unterricht in einer Woche anfängt, dann bin ich einfach geblieben.
Ja, wir hatten auch Kontakt mit Flüchtlingen. Wir hatten oben ein paar Zimmer frei und nicht so wie heute mit Heizung und alles. Und Strom war, glaube ich, oben schon vorhanden in den Räumen. Und mein Vater hat sogar mal für diese Leute, die ja kein Brennmaterial hatten und in Meppen lag ein Schiff mit Kohle, dann hat mein Vater bei Nacht und Nebel mit dem Pferdewagen ist er zum Kanal gefahren und hat mit den Matrosen da vereinbart und so, dann und dann musst du da sein. Und dann wurde aus dem Schiff Kohle geholt, weil die hatten einfach nichts. Wo er natürlich dann auch nachher gerichtlich belangt wurde. Obwohl es keine große Strafe gab oder so. Jeder wusste ja, dass die Familie in Not war.
Da wurde notdürftig auf dem Boden im Wohnbereich des Hauses wurde ausgebaut, dass sie dort leben konnten, dass sie sich selbst versorgen konnten. Und das war auch kein freiwilliges zur Verfügung stellen, sondern das wurde requiriert.
Ja, schau mal, wir haben recht große Räume gehabt, aber nicht so viele Zimmer. Also da hat es die riesengroße Küche gegeben, die riesengroße Stube. Über der Stube war der Vater und Mutter geschlafen. Über der Küche haben wir Mädel geschlafen. Und dann hinten, die frühere Menschenkammer hat das geheißen. Da war dann das Ehepaar, da, das ältere Ehepaar. Und unten, die Seitenstube, waren dann die Familie Sill.
Mein Vater war natürlich erstmal froh, dass wir untergebracht waren. Aber für meine Mutter war es also insofern ein Schock. Die war ja in Hamburg OP-Schwester gewesen. Und die hat also jeden Tag die ganzen Fliesen abgewaschen und alles steril gehalten und so. Und dann kamen die auf den Bauernhof, ne? Und ich weiß noch, es waren also Löcher in den Türen von den Ratten. Da hat sie dann einfach Briketts davor gelegt, damit die nicht da reinkamen, ne?
Und bei denen hatten wir dann ein Zimmer bekommen, also sehr klein, knapp 12 Quadrat. Ja, und in dem Zimmer musste ich dann mit meiner Mutter wohnen und in einem Bett schlafen, in einem Einzelbett, ja.
Angenommen, es war einer unterwegs, der Maler war. Der zog von einem Dorf zum anderen und hat sich hier Arbeit gesucht. Und hat dann verschiedentlich bei den Leuten geholfen und hat dort Zimmer tapeziert und ausgemalt und hat dann gearbeitet für Proviant, also für Brot und Trinken und Schlafen. Und dann zog der ein paar Tage später wieder weiter. Oder es war einer, der musikmäßig unterwegs war, der gut spielen konnte und der auch dichten konnte. Der hat dann abends auf den Bauernhöfen was vorgetragen und ja, dann ist er wieder weitergezogen. Solche Leute gab es nach dem Krieg genug.
Ja, ich musste auf dem Feld mithelfen, beim Kartoffelsetzen im Frühjahr und nachher bei der Heuernte. Gab ja früher nicht so Maschinen, wie es heute sind. Musste alles mit der Hand gemacht werden. Nachher, wo die Getreideernte war, musste ich auch mithelfen. Ja, dann kam wieder die Kartoffelernte, ne? Also war immer was zu tun, ne? Also ich war es nicht gewöhnt, so eine schwere Arbeit zu machen. Und vor allen Dingen, ich war 1,55, ne, und wog nur 80 Pfund. Also ich war ein zartes Persönchen.
Ich habe schon gehört, dass manche alteingesessene Westberliner das den Leuten neideten, weil man hat auch eine Haftentschädigung bekommen zum Beispiel. Und man konnte sich also zum Beispiel die Grundausstattung einer Wohnung einrichten davon. Das Problem war nur, die Sachen, die Maßnahmen waren zum Teil nicht so gut koordiniert. Ich hatte das Geld zuerst, bevor ich eine Wohnung hatte. Als ich dann die Wohnung hatte, hatte ich das Geld nicht mehr. Aber es lag daran, dass ich den ganzen Frust, den ich vorher hatte, kompensieren wollte und habe das Geld ja, für ein süßes Leben rausgehauen, kann man fast sagen. Also ich habe das war oft essen, bin unnötigerweise Taxi gefahren. Ich wollte mir ein bisschen Luxus gönnen nach den Entbehrungen.
Die Flüchtlinge aus den besetzten Gebieten, die aus den ausgebombten Städten und so weiter kamen, aber hauptsächlich die aus dem Osten kamen, die nicht wieder zurück konnten. Und die sind vom Staat etwas stärker gefördert worden als die heimische Bevölkerung, weil sie auch da alles verloren haben. Und das führte schon zu Neid.
Schlimm war das eben so, wenn man auf die Behörden ging. Ne? Es war ja damals noch Krieg gewesen. Wir mussten ja erstmal alles von der Gemeinde einholen, unsere Lebensmittelkarten. Und dann mussten wir auch versorgt werden. Ne?
So auf Plattdeutsch, die Flüchtlinge, die haben keine Hore oder Arms, weil die alle dort runtergräben werden und die werden alle unterstützt. Das heißt auf Hochdeutsch, die Flüchtlinge haben keine Haare mehr unter den Armen von der gesamten Unterstützung, die erfahren haben, weil man ihnen ständig unter die Arme greift. Und das war so ein Schlagwort, was das auch wiedergespiegelt hat, weil auch die heimische Bevölkerung damals war einfach arm. Das habe ich persönlich erleben können. Die waren einfach arm, da war nichts übrig.
Die Bäuerin hat immer von den Schafen selbst Wolle gesponnen. Ne? Und dann hat meine Mutter die Wolle eben verarbeitet als Pullover, Jacken. Ja, und dafür hat sie dann Lebensmittel bekommen. Ne? Milch, Eier, mal Butter oder Brot. Und wenn man dann gearbeitet hat, hat man auch was dafür bekommen.
Das Einzige, was mir geblieben ist, sind Bücher und meine Schallplattensammlung. Denn da gab es einen ganz großen Nachholbedarf gegenüber der DDR. Da gab es äußerst wenig Musik, das war auch sehr zensiert. Und dann die üppige freie Auswahl im Westen war klasse.
Meine Mutter hat sehr viel geweint und das war mir immer sehr peinlich. Die hat dann auch in der Kirche geweint, angefangen zu schluchzen, wenn der Pfarrer irgendwas sagte, dann fing die an zu weinen. Und das war mir immer unangenehm, ich habe das nicht so ganz verstanden.
Also was so ein Ding war, also es waren ja dann einige Evangelische da, das hat es ja früher gar nicht gegeben. Die haben dann in St. Daniel eine Kirche gehabt und einen eigenen Religionsunterricht, also das war, ja, anders.
D-Radio Wissen, die 100 hier, die Weihnachtssendung, die wir zum Teil von unseren Hörern geschenkt bekommen haben. Katrin Silka ist jetzt bei mir im Studio und Wolfgang Schiller. Katrin Silka, du hattest die Idee zu dieser Sendung, die Idee, Geschichten zu sammeln. Erzähl mal, wie kam es dazu?
Das hat ganz viele Hintergründe, wie es so irgendwann dazu kam. Also das lief so in meinem Kopf über Monate. Ich verfolge die Nachrichten sehr intensiv und natürlich auch in Gesprächen mit Bekannten und Freunden und der Familie. Also das Thema Flüchtlinge ist so der Anlass gewesen und da kippte auch irgendwann so die Stimmung. Also
du meinst da, wo dann die Willkommenskultur gefühlt zurückgezogen wurde ein bisschen.
Richtig, und da habe ich gedacht so, hey, warum diese Skepsis jetzt gegenüber den Einwanderern, die kommen und warum diese skeptische Frage, wie sollen wir das eigentlich schaffen? Dann ist mir aufgefallen, dass Einwanderung ja immer wieder passiert ist und dann bin ich eigentlich zu meiner Oma gefahren und habe gefragt, wie war denn das damals, vor 70 Jahren, als 12 Millionen Leute hier ankamen, also eine viel größere Welle noch. Ne?
Wolfgang, Katrin ist ja mit der Idee zu dir gekommen, hat sie direkt offene Türen eingerannt?
Ich fand die Idee total super. Auch total richtig, weil man denkt immer so, das ist ein neues Phänomen in Deutschland, Einwanderung, aber es ist etwas, was wir...
Gefühlt reden wir seit 2015 darüber, ne?
Aber genau, aber es ist etwas, was wir eigentlich über Jahrhunderte kennen. Wir haben uns jetzt auf die letzten 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg konzentriert. Und das Spannende ist, sobald ich angefangen habe oder als ich angefangen habe, vielen Leuten davon zu erzählen, dass wir das machen, dass eigentlich fast jeder... egal mit wem man spricht, eine Flüchtlingsgeschichte hatte. Und es ist, wenn man mal genauer drüber nachdenkt, eigentlich überhaupt kein Wunder, wenn man sich vorstellt, wie viele Deutsche auch einen Migrationshintergrund haben, weil sie nach dem Zweiten Weltkrieg eben zum Beispiel ihre Familie aus den Ostgebieten in den Westen kam. Allein da hat jeder Fünfte oder Sechste, je nachdem, wie man rechnet, einen Migrationshintergrund, obwohl er jetzt gar nicht aus einer fremden Kultur kommt. Und wie viele sind dann in den 60er Jahren als Gastarbeiter gekommen oder als Boat People oder nach dem Bosnienkrieg oder
aus der DDR.
Das ist auch eine ganz besondere Geschichte. Deswegen, es ist etwas, was jeder kennt und wo jeder auch etwas zu erzählen hat. Und deswegen war ich sehr optimistisch, dass wir viele Geschichten finden werden.
Katrin, du hast dann irgendwann diese ganzen Geschichten bekommen. Hast zum Teil ja auch selber, deine Oma hast du gesagt, interviewt. Was hat dich besonders bewegt? Welche dieser Geschichten? Kannst du das noch sagen?
Eigentlich hatte jede Geschichte mich besonders bewegt. Es gab natürlich Leute, die besonders eindrücklich vielleicht geschildert und erzählt und beschrieben haben. Aber jede einzelne Geschichte hinter den Personen fand ich total interessant, weil es waren auch eben nicht nur Flüchtlinge, sondern auch eine Frau, zum Beispiel Inga Hindersmann, die kam aus Litauen als Au-pair.
Hat sich dann in Land und Mann verliebt hier, ne?
Hat sich dann in Land und Mann verliebt. Und das ist auch so eine europäische Geschichte, die mit eben eine Einwanderungsgeschichte ist und nicht nur in diesem Flüchtlingskontext zu sehen ist. Es gibt eben wahnsinnig viele Gründe, warum Leute kommen. Oder zum Beispiel Tijani aus Ghana, der zum Studium hierher gekommen ist, ja, und auch mal alle Vorurteile und Klischees damit aufräumt, wo er sagt, er kommt aus Libyen. Aber mit dem Luxusschiff,
genau,
und nicht
mit dem Schlauchboot.
Mit dem Schlauchboot, und zu jeder einzelnen Person könnte ich jetzt so eine ganz wunderbare Perle erzählen.
Wolfgang, du hast gerade gesagt, das Schöne ist ja, dass man irgendwie sieht, es gab diese Geschichten immer und das ist nichts Neues. Aber jetzt höre ich schon irgendwie besorgte Bürger sagen, ja, das ist ja was ganz anderes als jetzt wir erleben. Denn die Leute, die jetzt zu so vielen kommen, das sind ja Muslime. Und das war ja, also damals, das waren ja Deutsche, die aus den Ostgebieten zum Beispiel kamen und so.
Ja, und trotzdem, es ist in jedem Einzelfall anders. Also dieser Bruno Zöllner, der aus der DDR kommt, ist ein ganz anderes Schicksal als jetzt Marcel aus Bosnien zum Beispiel. Also jeder hat seine individuelle Geschichte und trotzdem gibt es immer dieses Moment, dass die Einheimischen erstmal reserviert sind und denken, oh, wer kommt denn da? Die haben ja nichts, die klauen vielleicht,
ne?
Ganz egal. Oder die sind vielleicht protestantisch und wir sind katholisch, das geht gar nicht. Oder die haben ja nichts, lass dich da nicht mit den Flüchtlingsfrauen oder Mädchen oder Jungen ein, weil, mein Gott, wie soll denn das enden und so weiter. Also diese Reserviertheit und auf der anderen Seite dieser Wunsch auch zu helfen, also weil das ist ja auch jetzt aktuell so, das kommt eigentlich immer wieder vor. Die Schwierigkeiten, die Sprache zu lernen, selbst das kommt ja vor, wenn die Norddeutschen oder Ostdeutschen nach Bayern kommen und erst einmal den Dialekt überhaupt nicht verstehen, den so niederbayerische oder Oberpfälzer Bauern dann sprechen oder Plattdeutsch in der niedersächsischen Provinz. Also auch diese Sprachbarrieren gab es immer auf die eine oder andere Weise. Und auch immer gleich ist, die Kinder kommen total schnell miteinander klar, die Erwachsenen haben es schwerer. Und es ist halt auch immer ein Schritt, die Heimat zu verlassen und so woanders heimisch zu werden. Das ist nie etwas, was einfach und schnell gelingt.
Und es ist immer auch gut, wenn jemand da ist, der sagt, herzlich willkommen. Was hat das mit dir gemacht, diese Geschichten zu hören, so konzentriert und so über langen Zeitraum?
Ganz viele Sachen auf verschiedenen Ebenen, die auch noch nicht so sortiert sind. Aber ja, aus Radiomacherinnen-Sicht muss ich sagen, dass es wahnsinnig wertvoll ist, von den Hörern auch was zu bekommen und Geschichten. Sonst wären ganz viele Parallelen und Kontraste und Kontexte und Lebensgeschichten nicht zusammengekommen. Also von dem Tijani aus Ghana oder eben dem Bosnier, der nach Köln kam, oder der Mechtel, die aus Hamburg in die niedersächsische Provinz fliehen musste vor den Bomben. Geschichtlich habe ich auch total viel gelernt, ne? Also wie war denn das eigentlich damals vor 70 Jahren, als dann die Ostvertriebenen kamen? Wie wurden die wurden aufgeteilt so, ne? Oder was ich nicht wusste und mich immer schon gefragt hatte, wie war das mit so einem DDR-Flüchtling, wenn der ohne irgendwas in der Hand ankam, wie ist denn der wirtschaftlich wieder auf die Beine gekommen so, ne? Und das erzählt eben dieser Jürgen, habe ich nicht gewusst alles. Persönlich habe ich natürlich viel über meine Familie erfahren, was ja man irgendwie schon mal gehört hatte, aber doch nicht so im Detail, ne?
Also viel mitgenommen, vielfältig
viel und viel mitgenommen. Und auch wie einfach es ist, doch nachzufragen. Also ich hatte lange Zeit auch Angst, zum Beispiel Oma, Opa zu fragen, wie waren das nach dem Krieg so, ne? Ich wollte auch nicht, dass die anfangen zu heulen.
Irgendwelche
oder so.
Alten Wunden.
Ja, alten Wunden aufreißen, aber Wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt und die Fragen ein bisschen anders stellt, zum Beispiel, Oma, als du so alt warst wie ich, wie war denn das da eigentlich für dich? Oder jetzt zu Weihnachten, hier, wir haben Kartoffelsalat und Bockwurst, ne? Was gab es denn eigentlich 1946, 45 zu essen zu Weihnachten? So, das ist auch schon eine Technik, die man da, die das vereinfachen kann, sozusagen die Fragen zu stellen.
Also danke auch dafür, dass ihr eure Geschichten an die 100 geschickt habt. Und das machen wir auch weiter. Und ihr könnt uns sowieso immer eure Geschichten schicken, wenn ihr interessante Geschichten habt, die ihr mit uns teilen wollt. mail@deradiowissen.de ist die Mailadresse. Während wir noch den Gänsebraten verdauen vielleicht, sich der Rotweinkater langsam lichtet, hören wir heute Abend Geschichten vom Ankommen. Geschichten, die einige von euch geschickt haben. Wir haben gehört, wie es für Menschen war, nach Deutschland zu kommen, haben gehört, wie es war, sich hier ein neues Leben einzurichten. Für manche, wie Kevan, war das leicht, weil er vielleicht gerade mal 5 Jahre alt war, als er herkam. Für andere, wie Christa, hat es etwas länger gedauert, sich damit anzufreunden, dass sie nun in Deutschland lebt. Und für Dorothea, die es von der russischen Front nach Fürth verschlagen hat, war es gut, dass es jemanden gab, der sich für sie eingesetzt hat, damit sie ankommen konnte, um hier zu bleiben.
Ja, und ich muss sagen, auch die alte Bäuerin, bei der wir da wohnten, ne, die ist auch von Mal zu Mal immer zugänglicher geworden und war dann auch ganz aufgeschlossen. Ihr Sohn, der ist auch als Pfarrer gewesen, ne, irgendwo, aber in einer anderen Gemeinde, ne? Wenn der eben zu Besuch kam und so, ne, ich nehme an, dass er dann der Mutter auch vieles erklärt hat, was Flüchtling heißt, ne, dass sie zu uns ein bisschen freundlicher sein sollte und auch uns mal ein bisschen was zukommen ließe und so, ne.
Ich habe keine besondere Integrationsgeschichte aufzuweisen. Ich bin als 5-jähriges Blach hier hingekommen, hab mich hier ruckzuck eingefunden, warum auch immer, ist halt so passiert. Und vielleicht, weil ich 5 war, keine Ahnung, hab meine Höhen und Tiefen gehabt und die sind halt zu 99% hatten sie nichts damit zu tun, ob ich das Licht der Welt in Dortmund oder in Teheran erblickt habe. Diese Fremdzuschreibung, so dieses Wir und Du, Migrationshintergrund, ne, so den kann ich ja gar nicht loswerden, ne? Das ist das, wogegen ich mich wehre.
Bei mir hat es Jahre gedauert, bis ich mich eingelebt habe. Ich hatte viele Jahre lang Heimweh und erst als meine Kinder geboren waren, bin ich erst richtig in Deutschland angekommen. Sehr geholfen hat mir die Tatsache, dass ich als Spanischlehrerin an Firmen arbeiten konnte. Und dort sind mir wirklich sehr nette, liebe, interessierte, aufgeschlossene Menschen begegnet.
Allora, mi chiamo Nor in italiano. Sì, ich bin Italienerin. Ich glaube, dass wenn eine Person nicht innerhalb von 4 Jahren zurückgeht, weil in die ersten 3-4 Jahren man hatte diese Heimweg und ich komme aus Meer, also fehlt hier meine ligurische Meer und diese Sache. Aber nach dieser Zeit, dann ist normal.
Das Ankommen, also das Wirkliche, dass das Leben so läuft, wie ich es mir wünsche, das passierte spätestens ab dem Kunststudium. Aber dass das wirklich angekommen sein, das war eigentlich West-Berlin. Das war das, was ich mir vorher gewünscht hatte, das hatte ich erreicht, konnte es verwirklichen, bin auch ein guter Bildhauer geworden.
Ich bin ein Mensch, der hier wohnt, der hier lebt, ne? Also selbst mein Persisch hat einen deutschen Akzent. Da wird dann gesagt, du erzähl mal, wie war das mit deiner Integrationsgeschichte? Und dann denkt man so, hey, hallo, ich gehöre doch mit zu dem Laden. Also warum werde ich wieder darauf eingeschränkt? Ne?
Zurzeit fühle ich mich sehr wohl hier in Deutschland. Vielleicht gehöre ich zum jüngeren Generation, die sich mehr europäisch fühlt als nur Finnisch. Man weiß natürlich nie, wie es in der Zukunft wird, aber zurzeit fühle ich mich gut hier und möchte wenigstens noch ein paar Jahre bleiben.
Also fremd gefühlt habe ich nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass die Deutschen wollen nicht, dass Ausländer, ich würde sagen Ausländer, sich hier zu Lande heimisch fühlen.
Ich weiß auch nicht, wie sehr sie ankommen dürfen, weil sie ja eben größtenteils aus dem Balkan kommen und viele dieser Länder dieses Jahr noch als sichere Herkunftsländer erklärt werden oder zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden und sie wahrscheinlich deshalb nächstes Jahr abgeschoben werden.
Ich fühle mich hier wohl, ich werde akzeptiert. Ich fühle mich mittlerweile nicht mehr als Litauerin, sage ich mal. Wo ich nach diesen 5,5 Jahren wiederkam, es war so gefühlt, ob ich ja eine gute Woche weg war.
Die Dorfjugend, ich will mal sagen, die hatten alle immer einen sehr guten Kontakt, überhaupt zum Wochenende, so Samstag und Sonntag. Dann war da mitten im Ort ein großer Weiher und da haben wir uns dann immer getroffen und da wurde ja Musik gemacht, haben manche eine so eine Ziehharmonika gehabt, da wurde gesungen oder wir haben so kleine Wanderungen gemacht oder wir sind gemeinsam zum Schwimmen gegangen, da war ein Fluss. Das war eben schon, die Jugend hat da doch sehr gut zusammengehalten. Da habe ich meinen Mann kennengelernt.
Unsere Nachbarn gegenüber kommen aus Kasachstan. Mit der Familie gibt es überhaupt gar keine Probleme, die hat sich hervorragend integriert. Die Eltern haben beide eine gute Arbeit gefunden hier. Die Kinder gehen zur Schule, machen ihre Ausbildung. Der Sohn bewirbt sich jetzt um eine Stelle, er ist ausgebildet. Die Tochter ist noch nicht ganz so weit. Also sie sind auch so, dass sie von sich aus auch den Kontakt zu uns suchen. Also 2-3 Mal im Jahr treffen wir uns, machen so ein kleines Nachbarschaftsfest oder tauschen uns aus. Oder wir besuchen unsere Arbeitsstellen gegenseitig, einfach um informiert zu bleiben über sein Gegenüber.
Wenn ich in Magdeburg einen Typen sehe, der kurze Haare hat oder einen Typen sehe, der irgendwie ein Band-T-Shirt hat mit so einem Heavy-Metal-T-Shirt, ich frage mich sofort jedes Mal, ist das ein Rechter? Ist das ein Nazi? Ist das eine Gefahr für mich? Muss ich die Straßenseite wechseln? Und das will ich nicht.
Dann war es mittlerweile 1952 und dann ist Stalin gestorben. Das weiß ich noch genau. Und da sagte meine Mutter, ach, jetzt wird's auch im Osten besser. Jetzt kommt Vater bestimmt zurück. Aber es war leider nicht so. Ne? Sie hat dann zumindest gewagt, nach Hamburg zurückzugehen. Und da hatte meine Tante in Hamburg gerade ein Haus gekauft und hat gesagt, ihr könnt da hinkommen, dann brauche ich keine fremden Leute da reinnehmen.
Wie sagt er scherzhafterweise, er wäre der Rucksack-Emsländer. Er wäre mit dem Rucksack von Ostpreußen gekommen und hätte hier dann Arbeit gefunden. Musste der im Moor diese Gräben, damals gab es noch keine Maschinerie und keine Bagger und so, und dann musste diese schmalen Gräben im Moor auswerfen. Es waren ja zigtausend Hektar im Moor, wo auch Torfabbau war. So viele Leute waren gar nicht hier, um das alles zu bewerkstelligen. Wenn es diese Leute nicht gegeben hätte, die Flüchtlinge, dann glaube ich kaum, dass sich das Emsland so entwickelt hätte.
Ich bin in Deutschland Ausländerin, ich bin Ukrainerin. Mein Mann kommt aus Griechenland und zu keinem Zeitpunkt stand bei uns in der Beziehung fest, dass wir auch später nach dem Abschluss der Studiengänge in Köln weiterhin auch hier in Deutschland wohnen würden. Für uns käme dann eventuell auch Griechenland, Russland, Ukraine in Betracht. Oder aber auch, wir haben zum Beispiel mit meinem Mann 3,5 Jahre in London verbracht, beruflich. Also diesen Moment gibt es eigentlich immer noch nicht.
Ich habe mit meiner Ex-Frau, sie ist deutsch, wir haben eine Tochter, der Laden heißt nach ihr Laura und wir fliegen jedes Jahr, also ihre Großeltern zu sehen und ich merke, wie deutsch ich geworden bin, ja. Und ich merke, wie sehr ich deutsch geworden bin. Ja, ich konnte niemals mir vorstellen, unten zu leben, sage ich ehrlich. Ich bin 2 Wochen unten und das war's. Ich freue mich, wenn ich wieder hier bin. Ja, mein Leben ist hier. Ich habe hier alles aufgebaut.
Und einer, das war auch ein Flüchtling, der kam auch aus dem polnischen Raum. Der war später auch bei uns im Sportverein mit dem Vorstand tätig, hat den Verein mitgegründet. Das war ein sehr aktiver und beliebter Mann. Und sein ältester Sohn damals, das war nachher wieder der allerbeste Fußballspieler oder mit der beste Fußballspieler, den wir hier im Dorf hatten.
Bei Deutschland will ich sagen, dass Deutschland ist ein sehr schönes Land und ganz vielseitig. Man wird nie langweilig. Man kann gut von Festivalen zum Beispiel nach Holland reisen.
In Ghana habe ich Verwandte. Aber meine richtige Familie ist ja hier in Deutschland. Hier habe ich meine Kinder. Hier fühle ich mich zu Hause. Also hier muss ich mich auch hier heimisch fühlen. Ne? Ja, das wollte ich noch dazu sagen.
Ankommen in Deutschland, das waren 19 Geschichten von Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, um zu bleiben. Geschichten, von denen man viel lernen kann. Denn schon immer sind Menschen nach Deutschland gekommen, weil sie ihre Heimat verlassen mussten. Und warum sollte das, was damals geklappt hat, nicht auch heute funktionieren? So, Wolfgang. Das war's schon mit dem Weihnachtsgeschenk. Ich fühle mich echt so ein bisschen wie bei der Bescherung, denn im Gegensatz zu dir habe ich ja nicht so genau gewusst vor der Sendung, was alles auf uns zukommt und habe sozusagen auspacken können und habe immer wieder was Neues bekommen. Ein ganz, ganz schönes Gefühl.
Das war die Idee der Sendung.
Vielen Dank für diese Sendung, die nichts geworden wäre ohne die Hilfe von vielen, vielen Menschen.
Genau, wir danken all denjenigen, die uns die Geschichten geschickt haben, die Verwandte und Freunde aufgezeichnet haben.
Ja, Bruno Zöllner,
Franziska und Matthias Zecher,
Friederike Hoffmann,
Linda Thompson,
Katrin Sielker,
Christina Kiauka,
Amina Laval,
meine Wenigkeit.
Danke dir selber, ich sag deinen Namen, ja? Ja. Wolfgang Schiller, Jonas Tölle
und Tina Rajamäki.
Und natürlich vielen Dank an all diejenigen, die ihre Geschichten erzählt haben, die sich für uns erinnert haben.
An Alfons Zielker, Jahrgang 54, der auf einem norddeutschen Dorf Leid und Diskriminierung gegen Ostvertriebene erlebt hat.
Anke Vollmer, 31 Jahre, unterrichtet in Berlin eine sogenannte Willkommensklasse, in der niemand dieselbe Sprache spricht.
Anna-Mari Ruttanen, sie ist 31 und kam vor 2 Jahren, 2013, als Pastorin aus Uolo, um die finnischen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zu leiten.
Und dann Anni Gers, 84 Jahre, die hat auf dem Dorf erlebt, wie ausgebombte Ostvertriebene und Hamsterer aus der Großstadt kamen nach dem Krieg.
Christa Zecher ist heute 69, sie kam Anfang der 70er Jahre aus Chile nach Gelsenkirchen.
Dorothea Dombeck ist als 13-jährige Deutsche von der russischen Front aus Mislowitz in Schlesien nach Bayern abgehauen.
Heinrich Sielker, Jahrgang 52, hat in der norddeutschen Provinz viele Ostvertriebene kennengelernt.
Helga Seel kam als Ostvertriebene nach Niederbayern auf den Hof der Familie von Rita.
Inga Hindersmann, 35, aus Litauen, kam 2001 das erste Mal als Au-pair nach Deutschland.
Julia Katagiaris, 38 Jahre alt, kommt aus der ukrainischen Krim.
Jakob Jürgen Zöllner, in Ostberlin geboren, angekommen im Westteil 1979.
Kayvan Tone Carboni, 35 Jahre alt, kam 1985 allein als kleiner Junge im Flugzeug nach Deutschland.
Laura Blasco Galindo kam 2013 aus Spanien nach Stuttgart.
Marcel Alaybegovic, 42 Jahre alt. Für ihn ging es von Bosnien aus quer durch Europa nach Deutschland.
Mechthild May, Jahrgang 41, ist vor den Bomben in Hamburg aufs platte norddeutsche Land geflohen.
Mehdi Chorbani, 31 Jahre alt, aus dem Iran geflohen. Seit 4 Jahren lebt er in Bielefeld.
Nora Parodi aus Ligurien wohnt seit 25 Jahren in Köln und arbeitet als Italienischlehrerin.
Rita Schiller, die als kleines Kind auf einem Bauernhof in Niederbayern die Flüchtlinge erlebt hat.
Und Tichani Laval. Er ist über 60, kommt aus Ghana und ist zum Studieren nach Deutschland gekommen.
Das war eine ganz schön lange Liste. 19 Menschen haben ihre Geschichten erzählt. Was ein schönes Weihnachtsgeschenk. Vielen Dank auch an Vera Pacher online und Uwe Bräuning, Norman Wollmacher, Nastja Schwabska und Christian Wilke in der Technik. Danke an Katrin Sielker, die Geschichten gesammelt hat. Und dir auch vielen Dank, Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung. Danke an Angelika Fey für ihre Unterstützung. Euch noch ein schönes Restweihnachten und einen guten Rutsch. Wir hören uns dann im Neujahr wieder. Wenn ihr mögt, da geht es ums Wiedersehen. Ich bin Paulus Müller, das war 100.
D-Radio Wissen, 100.
Für mich war es total verblüffend, mit meinen Verwandten nochmal zu sprechen und die zu diesem speziellen Thema zu befragen. Also mein Vater war zum Beispiel dabei, meine Oma und mein Onkel. Und da ist auch ganz viel Neues bei rausgekommen. Zum Beispiel, dass mein Opa damals für Flüchtlinge, für Ostvertriebene Kohlen geklaut hat und vor Gericht gekommen ist. Wusste ich vorher gar nicht. Und das war ganz schön in der Familie nochmal zu erzählen, ins Erzählen zu kommen, das Interesse füreinander da war und das hat uns sehr verbunden miteinander nochmal.
Also mich hat das Gespräch mit meiner Oma zu ihrer Flucht aus Schlesien nach Bayern
schon ziemlich beschäftigt danach. Also ich habe mir zum Beispiel nochmal angeguckt, wo Mislowitz ist und dabei festgestellt, 30 Kilometer von Auschwitz. Das war schon ein ganz schöner Hammer, das so zu sehen, wie nah sie da dran war und dass sie auch echt gerade mal 2 Wochen bevor Auschwitz befreit wurde, da weggeflohen ist aus der Gegend.
Also ich habe meinen Bruder gebeten, die Aufnahme mit meiner Mutter zu machen, weil er genauso wie sie auch in München wohnt. Und ich fand es interessant, wie viel wir beide doch nochmal erfahren haben. Und irgendwie hat es mich doch wieder überrascht, wie schwierig es damals doch war. Ich habe schon das Gefühl, dass es heute hoffentlich für Menschen, die nach Deutschland kommen, ein Stück weit einfacher ist, weil sich mehr Menschen mit ihnen beschäftigen, als das damals der Fall war. Eine Geschichte, die mir auch noch eingefallen ist, als ich die Erzählungen meiner Mutter gehört habe, war die, dass, man muss dazu sagen, meine Mutter ist klein und schwarzhaarig. Ich war ein ziemlich großes und blondes Kind. Als sie mich einmal vom Kindergarten abgeholt hat, wollte ihr die Kindergärtnerin nicht glauben, dass sie meine Mutter ist, weil wir so unterschiedlich aussehen. Und hat wirklich erstmal gezögert, mich mit ihr mitgehen zu lassen.
Meine Mutter, die war ja 1 Jahr alt bei Kriegsende und alles, was sie über diese Flüchtlingszeit weiß und diese Familie Seel, die auf ihren niederbayerischen Hof da gekommen ist, weiß sie eigentlich aus Erzählungen. Und wie sich herausgestellt hat, als ich dann die Flüchtlingsfamilie oder die Frau Seel nochmal angerufen habe, dass sich da so einiges in der Erinnerung und der Erzählung verschoben hat. Und die kurioseste Sache ist wahrscheinlich die, dass meine Mutter immer dachte, diese schlesische Familie, das seien Protestanten gewesen und deswegen hätten die irgendwie Schwierigkeiten gehabt im Dorf, weil in Niederbayern ja alle sonst katholisch waren. Und es stellte sich eben heraus, dass diese Familie aus Schlesien tatsächlich auch Katholiken waren.
Die Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.